Ja, also ganz am Anfang möchte ich mir die Freiheit nehmen, unsere rumänischen Geschwister zu begrüßen. Die sind da. Domnul să vă binecuvinteze. Bine ați venit. Genau. Dann schön, dass ihr da seid, bulgarische Geschwister. Slava na Boga. Amen, ja. Und nicht zuletzt, Matt, nice to have you here. God bless you, sir, or brother. Yes, okay, ja. Ihr wisst, Matt ist der Schwiegersohn von Peter und Manuela. Der ist heute da und ich freue mich total, dass wir so international sind. Und ja, schön. Heute möchte ich predigen über den einzigartigen König, den es mal gab. Und der Text, den ich lesen werde, der steht in 2. Könige Kapitel 23, 25. Und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich also von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetze Moses. Auch nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Wer weiß, worum es geht in dieser Passage? So ein paar Vermutungen. Du nicht. Genau. Also, vor ihm ist kein König gewesen und nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Der König, du darfst.
Josia.
Der König Josia, genau. Und warum einzigartig? Nicht, weil ich ihn so ausgewählt habe, ja, der ist einzigartig, Tibi gibt ein Urteil, der Josia, ich mag ihn, okay, du bist einzigartig, nee, sondern die Bibel sagt, der ist einzigartig. Vor ihm keiner gewesen und nach ihm keiner seinesgleichen aufgestanden. Also da, wir sprechen ganz viel über David, über Salomo, ja, der große König und so. Aber so richtig viel über Josia spricht keiner, obwohl er so einzigartig ist. Der Opa von König Josia, Manasse, ich will ein bisschen den Kontext zeigen, weil ja, da kann man besser verstehen, was das für Verbindungen hat oder manche Aktionen, wie schwerwiegend die sind. Da kann man aus dem Kontext rausnehmen. Also sein Opa Manasse und sein Vater Amon, also Opa und Papa von Josia, beide taten, was böse war in den Augen des Herrn. Also wenn wir Könige und auch Chroniker lesen, da gibt es ein Urteil für die Könige in Israel und auch für die Könige in Juda, gibt es immer ein Urteil. Er tat, was gut war in den Augen des Herrn. Und er tat, was Böses war in den Augen des Herrn. Das geht nicht darum, wie der König sich selber gesehen hat, sondern es ging darum, wie er in den Augen des Herrn war. Das ist wichtig. Gott gibt den richtigen Urteil über Menschen, über Königskinder. Und ich habe so oft gehört in den letzten 10 Jahren, wir sind Königskinder. Ja, wir sind Königskinder. Aber wir können, wie die Könige damals auch, was recht und gut in den Augen des Herrn tun oder auch nicht. Und dieser Urteil kommt von Gott. Papa und Opa taten, was böse war in den Augen des Herrn im Josias Fall. Manasse, der Opa, der regierte über 55 Jahre in Juda. Warum Juda? Weil das Land, so wie wir kennen, so wie wir es so wahrnehmen, Israel, es war geteilt in 10 Stämme im Norden und 2 Stämme im Süden. Und dann gab es Könige im Norden und Könige im Süden. Und Manasse, der Opa von Josia, regierte 55 Jahre in Juda und hatte Juda, da auch wo der Tempel war, wo die wahre Anbetung stattfand, hat Juda zum schlimmsten Götzendienst verführt. Also von ganz oben, von einer Person, was als König gesalbt worden ist, von dem man richtig viel erwartet hat. Weil Israel, das war eine Theokratie. Gott wollte das Sagen haben in diesem Land, in der Politik, in allem. Eine Person, von der man viel erwartet hat, hat das Land in schlimmste Götzendienst geführt. 2. Könige 21,2. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Heiden, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Dann Vers 9. Manasse verführte sie, dass sie Schlimmeres taten als die Heiden, die der Herr vor den Kindern Israel vertilgt hatte. Also richtig, wie die Assyrer oder die Babylonier angestellt haben, wirklich noch schlimmer als eigentlich ein Volk, was Gottes Wille zeigen sollte, als ein Volk, was eigentlich ein Vorbild war für die Nation. Die haben es schlimmer gemacht wie die Heiden. Der ging sogar so weit, dass er im Tempel, also im Tempel, nicht Vorhof, also es gab die Vorhöfe um den Tempel herum, der ging so weit, dass er ein Bild der Asherah aufgestellt hat im Tempel, nicht im Vorhof. Die Vorhöfe, die waren schon voll mit Baal-Altäre, Herr des Himmels-Altäre, die haben wirklich alle Götzen angebetet, was man sich nur vorstellen konnte. Die ganzen Götzen von den Nachbarländern haben sie übernommen. Früher war auch so der Brauch, wenn eine Nation reich und stark geworden ist, da sind die Menschen zu der Schlussfolgerung gekommen, die haben den richtigen Gott. Wir sollen auch diesen richtigen Gott anbeten, damit wir Wohlstand und Macht haben. Wo die Kinder Israels Not hatten, weil Gott es zugelassen hat wegen dem Götzendienst. Wenige von denen sind zu der Schlussfolgerung gekommen, wir haben was falsch gemacht, sondern die haben nach einem Ausweg. Die haben sich andere Götter rausgesucht. Das haben die sehr oft gemacht. Was noch ganz schlimm war bei dieser Manasse, der Opa von Josia, dass er sich mit Zauberei beschäftigt hat, Wahrsagerei, also wirklich tief okkult. Und das Unfassbare, der hat einen Sohn geopfert auf dem Altar zur Ehre Molochs. Das war dieser Götze, der für die damalige Zeit Opfer verlangt hat von Menschen. Das ist ein Gräuel. So weit ging Manasse. Das ist unfassbar. Also so tief ist diese Nation in diesen 55 Jahren während seiner Regierung gesunken. 55 Jahre, wo ein König richtig viel Schaden verursacht hat. Richtig viel. Manasse heißt, er macht vergessen. Oder einer, der vergessen macht. Und er hat voll sein Leben, sein Name recht gegeben, indem er seine Nation zum Vergessen des Herrn, den wahren Gott und auch des Gesetzes gebracht hat. Er hat die Israelis dazu gebracht, Gott und sein Gesetz zu vergessen, Manasse. Dann, was interessant ist, der Sohn Amon, das war auch so, dass er genau so schlimm war wie sein Vater, und Amon heißt standhaft oder, wenn ich mich nicht irre, genau, das heißt feststehen, treu sein. Und der stand fest in dem Bösen, was sein Vater gemacht hat, und er war treu in dem Bösen, was sein Vater gemacht hat. Sehr interessant. diese Verbindung. Und wenn wir sprechen über Götzendienst, bei uns kommt irgendwie so ein Zucken und so ja, abartig. Aber für die damalige Zeit, Götzendienst, das war Party, das war Essen, das war Trinken, das war Tanzen und diesen fremden Gott anbeten. Und das gab auch verschiedene Aktivitäten, ja, was ich nicht benennen möchte. Das war eine sehr starke Verführung, diesen Götzen anzubeten. Das hat Spaß gemacht für die Leute damals. Die wurden verführt und die haben es getan. Keiner hätte es gemacht, wenn er dabei nicht Spaß gehabt hätte. Ein Götzendienst anzubeten oder die Verführung ist nicht immer schlimm, sagen wir mal so. Es sieht anziehend aus, sonst würde es nicht funktionieren. Wie gesagt, der Papa, der von Josia Amon, der war sehr fest in seiner Rebellion gegen Gott, in seinem Götzendienst. Und natürlich, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie sein Vater Manasse getan hatte. Und er verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht in den Wegen des Herrn. Und die Knechte Amons machten eine Verschwörung wider ihn und töteten ihn in seinem Hause. Er hat nur 2 Jahre regiert. 55 Jahre der gottlose Manasse, 2 Jahre der gottlose Amon. 57 Jahre Gottlosigkeit. Es steht zwar, dass Manasse gegen das Ende seines Lebens von den Assyrern gefangen genommen worden ist. Die haben ihm durch den Unterkiefer so einen Ring durchgestochen. Das war so wie, die haben ihn geführt wie, ja, wie ein Trophäe. Der war eingesperrt bei den Assyrern. Und da in seinem Bedrängnis hat er zu Gott geschrien, hat Buße getan. Und Gott hat ihm die Freiheit wieder geschenkt. Der durfte wieder nach Hause. Der hat zwar versucht, wieder etwas in Ordnung zu bringen in Juda, aber was sind ein paar Jahre oder eine kurze Zeit gegenüber einer Prägung von 50 Jahren? Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Was noch sehr bemerkenswert war, dass in der Nähe vom Tempel, da gab es Häuser von Tempelhure. Und Frauen, die für die Aschera-Zelttempel gewirkt haben. Am Hause des Herrn haben sie Häuser gebaut für Tempelhure. Also, weil die waren involviert in allen möglichen Gräuel und Zeug, was für uns unvorstellbar ist. Neben dem Haus des Herrn. Richtig, richtig schlimm. Und das findet man, also wenn ihr nachschlagen wollt, vielleicht später, in Kapitel 23, 7. Da spricht man von den Tempelhuren. Und dann kommt der Josia mit 8 Jahren auf den Thron. Er hätte sagen können, schau mal Leute, ihr habt einen Schrotthaufen übernommen. Erwartet nicht zu viel von mir. Ein 8-jähriges Kind wird zum König, wird gesagt, nachdem der gottlose Papa umgebracht worden ist. Erwartet nicht zu viel von mir. Das wäre normal. Schaut mal, was meine Väter gemacht haben. Schaut mal, wie gottlos das Land ist. Ich bin nur ein Mensch mit 8 Jahren. Er lebt in einzigartige Zeiten, der einzigartige König. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, was ihn so einzigartig gemacht hat und was war der Schlüsselerlebnis in seiner Geschichte. Ich möchte mit dem Kapitel 22 anfangen, also aus 2. Könige. Falls die Technik irgendwie es hinkriegen kann, ab und zu mal einen Bibelvers einzublenden, das wäre toll, muss aber nicht sein. Kapitel 22. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was recht in den Augen des Herrn, und wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken. Weder zu rechten noch zu linken. Also wie in der Politik, da gibt es die Linken und da gibt es die Rechten. Und es gibt immer diese Extremisten, die haben so viel Eifer und die wollen alles besser machen. Aber der Herr, auch in der Religion, der hat einen Weg bestimmt, der hat einen Weg gegeben, wie wir unser Glaube ausleben sollen. Und wir dürfen weder rechts noch links weichen. Weder rechts noch links. Und das hat dieser einzigartige König gemacht. Er ging in den Wegen seines Vaters David und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Vers 3. Und im 18. Jahr der Regierung des Königs Josia sandte der König den Schafan, den Sohn Azalias, der Sohn des Meschulams, den Schreiber. Okay, ich wollte eigentlich diese Namen überspringen. Also der Schafan, der Schreiber, geht hinauf zu Hilkia, dem Hohenpriester. Er soll Geld bereitstellen, das zum Haus des Herrn gebracht worden ist, dass die Hüter die Schwelle dem Volk gesammelt haben, damit man den Werkmeistern gebe, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigen. Diese sollen den Arbeitern am Haus des Herrn geben, damit die Schäden am Haus ausbessern. Der Manasse in 55 Jahren hat nichts für den Tempel gemacht. Es hat ihn die Bohne interessiert. Der war interessiert an seinen Götzen, der war interessiert, Geschäfte mit den Assyrern zu machen. Man sagt, dass er viel Handel getrieben hat mit den Assyrern. Der war erfolgreich in das, was er gemacht hat. Aber das Haus des Herrn war nicht seine Priorität und auch nicht das Gesetz, wie wir später sehen werden. Und da steht weiter, um Holz und behauene Steine für Ausbesserung des Hauses. Also Holz war durchgefault und Steine mussten ersetzt werden. Also selbst die Mauer, die war nicht mehr in Ordnung. Was hat Manasse in seine 55 Jahren gemacht? Gar nichts. Alles andere, aber für das Haus des Herrn gar nichts. Und Hilkia, der Hohepriester, sprach zu Schafan, dem Schreiber, also Vers 8, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schafan das Buch und er las es. Das ist so verwunderlich. 55 Jahren, das Buch des Gesetzes ist nicht mehr da. Die haben es gefunden. Wo hat es gesteckt die ganze Zeit? Also haben die ihren Verstand verloren? Ein Programm machen, ein Gottesdienst ohne Gottes Wort, wie funktioniert das? Gibt es auch heute vielleicht Religionen oder Gemeinden, die ihre Programme durchführen ohne Gottes Wort? Die Geschichte zeigt, dass es funktioniert. Was machen wir dann, wenn wir kein Gottes Wort mehr haben? Ja, wir wollen eine relevante Gemeinde sein. Hey, was ist deine Meinung? Was gefällt dir? Ja, mir gefällt ein Seiltänzer. Ja, ich mag ein Feuerspucke. Amen, danke Herr. Nächsten Sonntag ein Feuerspucke in der Gemeinde. Es muss Spaß machen. Wenn das Gotteswort nicht mehr da ist, dann fragen wir nach Meinungen. Da gucken wir nach Sachen, was Spaß macht. Und es gibt Gottesdienste, wo es funktioniert. und wir bringen auch einen Clown, damit der uns amüsiert. Wir machen alles andere. Wir wollen ja relevant sein. Ich weiß, es gibt eine Denomination, die wollen sehr relevant sein und einen riesen Impact in der Gesellschaft haben. Und die haben Kurse gegeben, wie Gemeinde wächst. Und da waren so ein paar Brüder, die waren sehr interessiert, da haben sich die Bibel mitgenommen und gingen zu dieser Konferenz. Und da sind die angekommen, da kam so ein Typ, ja, ich bin so und so, ich bin der Instructor hier und ich zeige euch, wie relevant und wie erfolgreich seid und so. Und die Brüder, die haben sie ihre Bibel bereitgestellt und hat gesagt, nein, die braucht ihr nicht. Und da waren sie, was? Wie? Nein, es geht um, Sondage der Opinie? Meinungsforschung, es geht um Meinungsforschung. Wir müssen das Volk fragen. Und was, wenn du die falschen Leute fragst, was in die Gemeinde soll? Bringst du das in der Gemeinde, was die falschen Leute sagen? Fragen wir die Welt, was gefällt dir, dass wir hier im Gottesdienst machen sollen? Wo kommen wir hin? Und das ist halt die Sache. Die Leute in Juda am Tempel, irgendwie haben das Wort Gottes, das Buch der Gesetze, die haben es irgendwo vergessen, versteckt, keiner weiß es, war voll verstaubt. Die haben nicht mehr daraus gelesen und haben gesagt, was gefällt dir hier? Ja, mir gefällt der Gott der Assyrer, mir gefällt der Gott der Babylonier. Dann bringt sie hin, es muss ja Spaß haben. Ich sage nicht, dass mit Gott gehen oder Bibel lesen keinen Spaß macht. Es macht Spaß. Aber wenn du die falschen Leute fragst und nicht mit dem Wort Gottes beschäftigst, da wirst du schlechte Ergebnisse haben. Man hat keinen Standard mehr. Es gibt einen Standardmeter und es gibt einen Standardkilo. Und es gibt viele Einheiten, die geschützt sind. Und es gibt Museen, wo die ausgestellt sind und sagt, ey, das ist das erste Meter. Sollte mal alle Meter in dieser Welt mal irgendwie falsch messen, da können wir zurück zu diesem einen Ursprung. Und da können wir da wieder von Null anfangen. Aber wir können Gesetzbuch mehr da ist. Was haben die gemacht? Ich habe das Buch des Gesetzes gefunden. Das ist echt Wahnsinn. Und warum das Wahnsinn ist, ich möchte erklären. In 5. Mose 31, 10 steht Folgendes. Und Mose gebot ihnen und sprach, nach Verlauf von 7 Jahren zur Zeit der Erlassjahres am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen an dem Ort, den er wählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Alle 7 Jahre mussten sie das Gesetzbuch vorlesen vor dem ganzen Volk. Vor dem ganzen Volk. 55 Jahre plus 2, 57. Das Buch war verloren. Das Gesetzbuch, weil sie es gerade gefunden haben. Was haben die gemacht? 57 Jahren, kein einziges Mal das Gesetzbuch vor dem Volk gelesen. Na, dann hast du ein gottloses Volk, wenn du das Gesetz des Herrn nicht vorliest. Was interessant ist, ich bin zufällig auf einen Artikel gestoßen, wo es steht, dass alle 7 Jahre, es gibt eine Theorie, dass der Körper und die Psyche sich erneuert oder verändert. Und man nimmt halt 7 Jahre, ein 7-jähriges Kind, dann 14-jähriges Kind, ja, das doppelte, dramatische Veränderung, was einem mit 7 schmeckt, schmeckt es mit 14 nicht mehr und dann das kommt. Und dass der Körper alle 7 Jahre, gut, ist eine Theorie, aber ist interessant, ist halt ein Fakt, was so interessant ist. Und das heißt, dass in einer Zeitspanne von 7 Jahren jeder hatte die Chance, mal das Gesetzbuch mal zu hören. Und zu merken, mit dem Gott haben wir einen Bund geschlossen. Der hat uns aus Ägypten rausgeführt. Wir haben versprochen, manche Sachen zu tun und manche nicht zu tun. Jeder hat diese Chance gehabt. Wir sehen, zur Zeit Manasse wurde das nicht gemacht, zur Zeit Amon nicht gemacht. Jetzt ist auf einmal ist das Buch aufgetaucht und wurde dem Schaffan hat es gelesen. Danach, Vers 10, berichtete Schaffan dem Schreiber, dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las es vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Buches, des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Zerriss er seine Kleider. Gut. Und Hemd zerreißen. Von Kick, 2,99 €. Heutzutage bedeutet es nicht viel. Aber der König hat seine königlichen Kleider zerrissen. Er wollte so sein Schmerz ausdrücken. Er wollte die Zerbrochenheit, was in seinem Herzen stattgefunden hat, einen Ausdruck geben nach außen. Er hat seine Kleider zerrissen, wo er die Worte, was in dem Buch des Herrn, das Gesetzbuch Mose, geschrieben waren, gehört hat. Das war Demut, das war Buße. Kleider zerrissen, Herz zerrissen. Da hat er gesagt, geht hin und befragt den Herrn für mich und das Volk und für ganz Juda wegen der Worte des Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn, des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, dass sie alles getan hätten, was uns darin vorgeschrieben ist. Eine ganze Generation und mehr haben nicht getan, was der Herr war. Die haben ihren Kindern nicht weitergegeben. Leute, wir haben einen Bund mit einem lebendigen Gott. Wir waren Sklaven. Wir waren niemand. Wir waren im Dreck. Er hat uns rausgeholt. Wir haben seine Wunder erlebt. Mit diesem Gott haben wir einen Bund gemacht. Wir haben uns verpflichtet, Sachen zu tun und nicht zu tun. Denn groß ist der Zorn des Herrn. Ich habe mir auch ein wenig überlegt, was werden unsere Kinder über uns sagen? Es kann sein, dass unsere Josias, möge der Herr uns mit ganz vielen Josias segnen, im geistlichen Sinne, die das Wort des Herrn wieder entdecken, wo diese Flamme, wo diese Leidenschaft für Gott entdecken. Was werden diese leidenschaftlichen Kinder, die nach uns kommen werden, was werden sie sagen, wenn sie die Kraft Gottes und das Wort Gottes wieder entdecken? Was werden sie über uns sagen? 55 Jahre? Nichts? Was habt ihr uns weitergegeben? Und ich will nur Folgendes sagen. Ich will keine Vorwürfe niemandem machen. Wir sollen ab jetzt schauen, was wir unseren Kindern weitergeben. Unterweisen wir sie im Gesetz des Herrn, des Wille des Herrn. Und mir macht richtig Freude, weil ich merke, unsere Jugendlichen, die tragen Bibel dabei, die lesen gerne in der Bibel. Es macht eine Riesenfreude. Und im geistlichen Sinne, unsere Jugend, die zerreißen ihre Jack & Jones T-Shirt und Nikes T-Shirt und Vans. Die zerreißen diese Markenkleider im geistlichen Sinne und die zerreißen ihre Herzen und die erkennen, wie wichtig Gottes Wort ist. Mir macht es richtig Freude. Und es ist für uns nicht zu spät. Unsere zukünftige Generation zu begleiten und nicht wie Manasse, nichts tun, Harifari, lasches Evangelium, schaut mal kurz, der Herr, der wird schon machen mit unseren Kindern, sondern dass wir wirklich sie unterweisen und helfen, Gottes Wort wieder zu entdecken und nicht irgendwo verloren und verstaubt zu lassen. Es ist so wichtig, dass jede Generation sich mit dem Gott Wortes auseinandersetzt. Und nicht einfach das übernehmen, was sie bei den Eltern gesehen haben. Traditionen können gut sein. Erfahrungen und Meinungen können gut sein. Aber was, wenn sie leicht von dem richtigen Kurs abweichen? Übernehmen wir einen falschen Kurs. Deswegen ist gut, jede Generation alle 7 Jahre, wie es vorgeschrieben war, das Gesetzbuch vor dem ganzen Volk zu lesen. Und nicht nur alle 7 Jahre. Es war verlangt von den Priestern, Tag und Nacht an dem Gesetz Gottes zu denken. Dieses Wort soll nicht von deinem Munde weichen. Niemals. Vorbilderfunktion. Josua, die Priester, binde an deinen Kleider irgendwelche Zeichen, an deinen Händen, schreib sie auf Türrahmen. Immer dran denken, an die Gesetze des Herrn. Und ich finde, es ist ein Segen, dass unsere Jugend so scharf drauf ist, Gottes Wort mehr und mehr zu entdecken. Dafür bin ich echt, echt dankbar. Man könnte sagen, wir haben es gar nicht verdient. Das Wort Gottes an uns ranlassen. Und es geht auch nicht um Textilien vernichten, weil könnte sein, dass viele Nachahmer gehört haben, was der König gemacht hat. Oh, ich zeige meine Trauer. Und dann haben ihre Kleider gerissen, haben geguckt, sieht jemand? Nein, es geht nicht um Textilien vernichten, sondern in Joel Kapitel 2, 13 steht Folgendes. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, die kosten Geld. Und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und vor großer Gnade und das Übel reut ihn. Er mag nicht, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Er mag nicht, wenn wir aufgrund, dass wir sein Wort missachtet haben, Ärger kriegen. Das ist ein Gesetz. Du machst das Üble, du brichst das Gesetz, du brichst dich selber. Ganz einfach. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Kehrt um. Wie geht dann weiter mit dem Josia? Der will wissen, okay, wir haben das Gesetzbuch gefunden, da stehen Sachen drin, was wir nicht gemacht haben. Es werden Konsequenzen haben. Also wir wollen wissen, was der Herr zu uns persönlich jetzt zu dieser Situation sagt. Dann schickt er Leute zu der Prophetin Hulda und wir erwarten ein Wort vom Herrn zu dieser Situation und die sagt Folgendes, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Deshalb wird mein Zorn gegen diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden. So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütig hast, als du hörtest, was ich gegen diesen Ort und seine Einwohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen, weil du deine Kinder Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. Darum, siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in deinem Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort bringen will. Eigentlich eine sehr gute Nachricht für Josia, für der sich die Kleider und das Herz zerrissen hat vor dem Herrn. Jetzt, ich habe mich selber für diese Botschaft jetzt im Angriff genommen. Ich habe mir gesagt, huch, Bruder, du machst Geschichten aus dem Alten Testament, das merkt man, aber Gericht Gottes, Zorn, das geht nicht. Wir leben in der Zeit des Neuen Testaments, ja, kann man so sagen. Aber ist es so? Hat das Evangelium wirklich nur diese Seite Friede, Freude, Kumbaya, alles ist gut? Hat das Evangelium nur diese Seite? Natürlich hat es. Apostelgeschichte 17,30. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle Beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Was? Das ist neu. Das sagt Paulus den ganz schlauen Leuten in Athen. Und stellt euch mal vor, mit dieser Botschaft, Dionysos, ein paar Männer und Damaris, die haben gesagt, Paulus, Gericht? So. Was? Die haben ihn nach Hause eingeladen und die haben sich bekehrt. Mit so einer Botschaft. Gott sieht über die Unwissenheit hinweg. Er gibt aber wieder eine Chance allen Menschen. Und er gebietet denen auch, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, indem er den Erdkreis, alle Menschheit in Gerechtigkeit richten wird. Das ist so eine heftige Botschaft. Es gibt ein Gericht. Es gibt ein Gericht. Und an diesem Tag des Gerichts all die Gelächter und all das Gespött über Gott, seinen Sohn und die naiven Christen werden an diesem Tag verstummen, an diesem Tag des Gerichts. Gott hat die Chance gegeben, hat das Beste gegeben, hat Gnade gezeigt. Er hat auch einen Befehl gegeben, tut Buße und kehrt um, weil der Tag des Gerichts wird kommen. Es ist unvorstellbar, dass der liebe, zarte Jesus eines Tages einen Tag des Gerichts bestimmt hat. Unvorstellbar, aber es steht so drin. Und von mir aus, ich mag diesen Bibelvers nicht. Vom Gefühl her, ja, weil manchmal Gefühle bestimmen, was wir glauben und nicht. Vom Gefühl her mag ich, aber es steht so drin. Und ich muss diesen Bibelvers hier ranlassen, an meinem Herz. Gott befiehlt mir, Buße zu tun, weil er einen Tag des Gerichts vorbestimmt hat. Und er wird kommen. Was noch schlimmer in Ausführungszeichen kommt, im Neuen Testament spricht man auch über den Zorn Gottes. Ihr glaubt mir nicht, aber steht in Römer 1,8. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Die Ungerechtigkeit der Menschen versucht, Gottes Gerechtigkeit in irgendwo hinzuschieben, dass man sie nicht mehr sieht. Man will sich nicht mit dem Thema befassen. Gottes Zorn steht alles in Neuen Testament. Ich spreche nicht vom Alten Testament. Altes Testament war sowieso brutal mit Schwerter und Töten und Niederreißen und so weiter. Aber es steht im Neuen Testament, Teil des Evangeliums. Johannes 3, 36, das ist wirklich der Hammer. Wer an den Sohn glaubt, das sagt der liebevolle Jesus. Wer an den Sohn glaubt, 3, 36, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Das ist heavy. Richtig, richtig hart. Aber das sagt Jesus. Und ich will damit erstmal aufhören. Diese Bibelverse an uns heranlassen. Tag des Gerichts, Tag des Zorns, Zorn Gottes. Aber wenn ich über den Zorn Gottes und den Tag des Gerichts nachdenke, wird mir immer klarer, wie notwendig das Kreuz ist. Es wird mir immer klarer, wie notwendig Buße zu tun ist. Es ist so notwendig. Wie notwendig ist Jesus als Retter und Herrn zu haben? Es ist so bitter, bitter notwendig. Und jetzt im Umkehrschluss, wenn ich am Tag des Gerichts komme, ich weiß, wie süß und lieblich das Evangelium ist. Das ist so, versteht ihr, was ich meine? Tag des Gerichts, Gott wird Ordnung bringen, Sünde bestrafen, aber er hat am Kreuz den Ausweg gemacht. All die Prügel und all wirklich die Strafe Gottes, was auf mich kommen sollte, ist auf Jesus Christus gekommen, damit ich das nicht erleiden muss. Merkt ihr, wie süß und lieblich das Evangelium wird, wenn man weiß, wovon Gott uns gerettet hat, aus welchem Mist er uns rausgezogen hat, was uns erspart bleibt in Christus. Das ist so lieblich, das ist ein Klang des Himmels. Jesus liebt dich, der ist für deine Sünden gestorben, damit du nicht erleiden musst den Gericht Gottes. Er hat gesagt, Vater, ich liebe diese Leute so sehr liebe ich, bitte bestraf mich, ich will deren Strafe auf mich nehmen, damit sie freigesprochen werden. Und nicht nur, dass sie freigesprochen werden, sondern damit sie erben werde über das Universum und über alles, was du vom Anfang der Welt für sie vorbereitet hast. Durch das Kreuz, durch das, was Jesus gemacht hat, bist du reich geworden. Dir bleibt das Gericht Gottes erspart, den Zorn Gottes. Du willst Jesus nicht erleben, wenn du vor ihm einmal stehen wirst und du hast sein Kreuz, sein Opfer ausgelacht und hast gesagt, nee, brauche ich nicht. Das wirst du nicht erleben. Dafür, wie süß und gnädig und was für eine Gnade er uns schenkt und was für einen Vorteil wir haben. Wie geliebt wir sind. Unfassbar. Also ich betrachte immer Tag des Gerichts, Sohn Gottes, da wird mir immer süßer und wichtiger, was Jesus für mich getan hat. Das demütigt mich total. Ich weiß nicht, ist es vielleicht überflüssig, aber falls jemand noch nicht Jesus aufgenommen hat, sag nicht nein zu Gottes Liebesangebot an dir. Dir bleibt so viel erspart. Er schenkt dir ewiges Leben, kein Gericht. Du hast den besten Anwalt vor Gott. Gottes Zorn und Gerechtigkeit wird dir nichts anhaben. Nimm dieses Angebot. Es ist alles gratis für dich. Gott hat etwas gekostet, das Kostbare, sein Sohn. Aber für dich ist geschenkt. Vielleicht ist es überflüssig, aber nimm dieses Angebot Jesu an. Sag in deinem Herzen, kannst auch zu Hause gehen, wir brauchen auch keine Show machen. Ja, oh, Jesus, ich habe mich... Na, machst du mit deinem Gott zu Hause. Sag, Jesus, ich nehme dich an. Ich weiß, ich bin ein Sünder, ich will vergeben werden. Ich will Gottes Reich erben. Ich will diesen Gottes Zorn, was über die Welt kommen wird, ich will es nicht erleben. Ich will dich und ich will mich von dich lieben lassen. Nimm dieses Gottesangebot an. Es geht um dich und dein Gott. Es geht um dich, deine Entscheidung und dein Gott. Ja, Gottes Urteil wird über Juda kommen, der König aber, der seine Kleider zerrissen hat und das Herz von dem Herrn, vor dem Herrn gedemütigt hat, der wird das nicht erleben. Ich finde es so eine schöne Analogie. Ja? Und dann, was ich wieder sehr schön finde, was Josia macht. Ja? Er weiß, okay, das Gericht wird kommen. Er versammelt das Volk und lässt das Buch des Gesetzes vor ihnen vorlesen. Was die anderen vorher eben nicht gemacht haben, das macht er jetzt. Und zwar schnell. Schnell, schnell, schnell. Wird Gottes Wort vor dem ganzen Volk gelesen. Und der König, der seine Kleider zerrissen hat, der denkt, vielleicht gibt es noch welche unter meinem Volk, der sich ihre Kleider und Herzen zerreißen werden. Die ihr das Wort Gottes an sich ranlassen und sagen, oh, ich habe gesündigt, tut mir sehr leid, Gott, verzeih mir, ich will wieder im Bund mit dir, ich verspreche dir, ich folge dir nach. Ja? Also, er versammelt das Volk, lässt das Buch des Gesetzes vor ihnen vorlesen, macht einen Bund mit dem Herrn, das könnt ihr aus dem Kapitel 23 nachlesen. Oder rausnehmen. Also zu Hause, wenn ihr Zeit habt. Und es ist auch wichtig, 2. Chroniker, glaube ich, Kapitel 34 parallel zu lesen, weil da gibt es Details, die sehr wichtig sind und von beiden Büchern herauskommen. Und was er noch macht, intensiviert die Räumung von Götzen und Kultstätten in Juda. Es war so, der schlaue König Salomo, der mit ganz vielen Frauen, der hat einen Altar gebaut, was über 300 Jahren auf einem Berg geblieben ist, wo er mit seinen Frauen Kinder geopfert haben. Und Josia macht diesen Tempel nach 300 Jahren kaputt, zerstört diesen Tempel. Und dann, was er noch macht, ganz schnell, bin gleich fertig, also er räumt mit den Götzen definitiv ab und man nimmt aus dem Chroniker heraus, dass er schon mit 12 Jahren angefangen hat, aber dann, nachdem er das Buch des Gesetzes gefunden hat, macht es radikaler und gründlicher. Der beseitigt all die Götzen. Ja? Und ihr wisst, wir als Christen können wir auch Götzen haben. Wir sind auch ständig berufen, radikal unsere Götzen wegzuräumen. Und dann... Was er noch macht, feiert den Passafest wie lange nicht mehr. Also Vers 22 steht, fürwahr, kein solches Passa war gehalten worden seit der Zeit der Richter, die Israel gerichtet hatten und während der ganzen Zeit der Könige von Israel und der Könige von Juda. Von den Richtern von Samuel bis zum heutigen Tage, Zeiten Josias, wurde kein solches Passafest gehalten. Einzigartig. Also Josia einzigartig auf ganzer Linie. Und für uns ist vielleicht wichtig, uns auf unser Passalamm zu fokussieren, auf das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat und unsere ganze Anbetung um Jesus zu bilden und auch zu tun. Was noch interessant war, dass der König, der hat dem Volk von seinen eigenen Tieren, von seinem eigenen Besitz, zigtausende von Tieren gespendet. Ihr habt keine Lämmer, ich gebe euch. Also der hat sich was kosten lassen. Hauptsache, wir machen ein Passafest. Wir werden diese Passa so feiern wie nie zuvor. Und er schenkt dem Volk diese Tiere. auf ganzer Linie einzigartig. Das Einzige, was Josia falsch gemacht hat, der ging in einem Kampf, was ihm nicht anging, und er ist auch dabei gestorben. In Chronika lesen wir, dass der Pharao, der hat sich erhoben, der wollte Krieg führen mit einer bestimmten Stadt, und Josia springt, ha, was, das darfst du nicht, ich kämpfe gegen dich. Und Pharao hat gesagt, Josia, bitte geh nach Hause. Das lest ihr in Chronika zu Hause, 34. Josia, nein, ich mach, okay, der kommt tot, okay. Eine wichtige Lehre. Für mich, ich habe gemerkt, vor kurzem habe ich Kämpfe gekämpft, die mich gar nicht angehen und Gott, die mir nicht aufgetragen hat. Und ich habe gemerkt, hey, lass es. Wir sind beauftragt mit dem Reich Gottes, mit dem Wort Gottes, unsere Kinder, unsere Gemeinde. Und wenn wir da erfolgreich sind, dann schauen wir, ob wir andere Kämpfe führen können. Aber das habe ich gelernt. Also in Demut sage ich, ich habe vor kurzem Kämpfe gekämpft, die eigentlich hätte sein lassen. Ja? Immer mit dem Herrn kämpfen und für seine Sachen. Einzigartiger König. Was interessant ist, es ist eine Riesenerweckung entstanden in Juda. Und wenn ihr alle Erweckungen studiert, wie sie angefangen haben, da kommt ihr immer zu der gleichen Schlussfolgerung. Die schlafende Gemeinde oder schläfrige Nation, die hat das Wort Gottes wieder entdeckt. So sind alle Erweckungen entstanden. Die haben auf einmal gemerkt, wow, das Wort Gottes ist da und man soll es so praktizieren und annehmen, wie es ist. Und wo sie das gemacht haben, wo sie ihre Herzen vor Gott zerrissen haben, da ist ein Entwerken. Also vielleicht ist das eine andere Predigt, aber vielleicht für ein anderes Mal. Reformation, was war der Spruch von der Reformation? Sola Scriptura, allein die Schrift, legt Wert auf die Schrift. Sie sollen das Wort stehen lassen, hat Martin Luther gesagt. Die Leute haben versucht, ihn zu unterdrücken, haben gesagt, hey, alles, nimm alles zurück, sonst verbrennen wir dich. Und er hat gesagt, nee, die sollen das Wort stehen lassen. Man sagt auch, dass er gesagt hat, hier stehe ich kann nicht anders. Das war's, das ist Bibel, das ist Gottes Wort, bitte kommt klar damit, wollte er sagen. Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr wie Josia, wie dieser einzigartige König, der dieser Urteil Gottes nicht mehr erlebt hat, sondern der wurde zu seinen Vätern hinzugefügt, genau wie dieser König einzigartig, weder zur Rechten noch zum Linken weichen, Gottes Wort lieben und in den Wegen unseren Vater David, wie er, laufen, Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes. Und ich würde noch hinzufügen, das Wort Gottes ist nicht da, um es zurechtzubiegen, sondern das Wort Gottes ist da, um uns zurechtzubiegen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu einem Leben, siegreich mit Gott zu sein. Danke euch für die Aufmerksamkeit und bitte diesen einzigartigen König nicht vergessen. Denkt über den Josia nach. Und möge Gott unter uns alle Josia-ähnliche Kreaturen zu machen, die das Wort lieben und ganz dem Herrn dienen. Amen. Dankeschön. Ja.